NDR Info. Echo des Tages.
Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an?
Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Angela Merkel wurde heute zur Bundeskanzlerin gewählt, zum vierten Mal, und danach wurden sie und ihre Ministerinnen und Minister vereidigt. Das ist ein Thema heute. Außerdem Sanktionen und Gegenreaktionen wegen des Giftgasanschlags auf einen russischen Ex-Spion in London. Schweigeminuten und Demonstrationen in den USA, landesweite Schülerproteste gegen US-Waffengesetze und Genie im Rollstuhl, Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren gestorben. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Die neue Bundesregierung ist im Amt. Endlich, könnte man sagen, fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab dem schwarz-roten Kabinett mahnende Worte mit in die neue Amtszeit der GroKo. Sie müssten sich neu bewähren und nicht einfach so weitermachen wie bisher. Thorsten Huhn fasst die Ereignisse des Tages zusammen.
Zum vierten Mal ist die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt worden. Bei der Abstimmung im Bundestag erhielt sie die erforderliche Mehrheit. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble verkündete das Ergebnis.
Abgegebene Stimmen 692, ungültige Stimmen 4, gültige Stimmen 688, mit Ja haben gestimmt 364. Mit Nein haben gestimmt 315, Enthaltungen 9.
Damit erhielt Merkel 9 Stimmen mehr als erforderlich. Allerdings votierten auch 35 Abgeordnete aus der Großen Koalition gegen die Kanzlerin. Nachdem Merkel im Schloss Bellevue vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde erhalten hatte, legte sie gegenüber dem Bundestagspräsidenten ihren Amtseid ab. Mit der Schlussformel: So wahr mir Gott helfe. Wolfgang Schäuble sagte dann:
Ich stelle fest, dass die Frau Bundeskanzlerin den vorgeschriebenen Eid vor dem Deutschen Bundestag geleistet hat.
Bei der Abstimmung im Bundestag kam es zu einem Zwischenfall. Schäuble informierte das Parlament, dass der AfD-Abgeordnete Peter Bistrun aus Bayern das Wahlgeheimnis gebrochen habe, weil er seinen ausgefüllten Wahlzettel fotografiert und veröffentlicht hatte. Der Bundestagspräsident sagte dazu:
Er hat damit bewusst gegen den Grundsatz der Geheimhaltung der Wahl verstoßen. Herr Abgeordneter Bistrun, wegen dieser schwerwiegenden Verletzung der Ordnung und Würde des Bundestages verhänge ich Sie, gegen Sie gemäß § 37 unserer Geschäftsordnung ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro.
Dafür gab es starken Beifall im Parlament. Anschließend fuhr das gesamte Kabinett ins Schloss Bellevue, wo die Minister ihre Ernennungsurkunden erhielten. In einer kurzen Ansprache appellierte Bundespräsident Steinmeier an die Kabinettsmitglieder:
Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wird ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen. Diese Regierung muss sich neu und anders bewähren.
Die Regierung sei gut beraten, so sagte Steinmeier, genau hinzuhören und hinzuschauen, auch auf die alltäglichen Konflikte im Land. Die wiedergewählte Bundeskanzlerin äußerte sich in der ARD-Sendung Farbe bekennen. Sie sei froh über das Vertrauen der Wähler und über ihre vierte Wahl. Auf die Frage, ob sie versuchen wolle, die AfD wieder aus dem Parlament zu verdrängen, erklärte Merkel:
Wir haben das Ziel, die Probleme derer zu lösen, die jetzt aus Protest auch diese Partei gewählt haben. Und das heißt natürlich, ist unser Anspruch, dass wir sie kleiner machen und möglichst aus dem Deutschen Bundestag wieder herausbekommen, aber vor allen Dingen erst einmal die Probleme der Menschen lösen.
Die Opposition äußerte sich kritisch zu der neuen Regierung. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel sprach von einem Bündnis der Verlierer, die sich gerade noch in eine neue große Koalition gerettet hätten.
Ich glaube nicht, dass die große Koalition 4 Jahre überdauert.
Auch FDP-Chef Christian Lindner prophezeit der neuen Regierung keine gute Zukunft. Es gebe keinen wirklich neuen Impuls zur Erneuerung des Landes, sagte Lindner.
Thorsten Huhn berichtete. Die Stimmung war gut bei der Kanzlerinnenwahl und der Vereidigung der neuen Bundesregierung. Anita Fünffinger hat die mehrmals unterbrochene Sitzung des Bundestages und die Ernennungszeremonien beim Bundespräsidenten verfolgt.
Kurz vor 9 im Bundestag. Es wirkt ein bisschen so wie beim Klassentreffen. Alte Bekannte kommen zusammen. Sie haben sich heute bis auf ein paar Ausnahmen extra fein angezogen. Angela Merkel kommt im weißen Sakko in den Plenarsaal. Mal was Neues wagen. Bei den vorangegangenen Wahlen trug sie schwarz. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung und erklärt noch mal ausführlich, wie das geht. Eine Kanzlerwahl. Dann wird jeder Abgeordnete einzeln aufgerufen.
Dr. Michael Aberkron, Doris Achelwilm, Gregorius Agelides.
Und das zieht sich. Also wird wieder geratscht und getratscht. Erste Kabinettsallianzen bilden sich. Die künftige Familienministerin Giffey von der SPD sitzt gemeinsam mit der künftigen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU auf der Besuchertribüne. Beide Frauen tragen ein royalblaues Kleid, exakt derselbe Farbton. Sie lachen viel. Keine Lust auf Unterhaltung hat ganz offensichtlich Joachim Sauer. Jetzt ist er schon zum ersten Mal bei der Wahl seiner Frau dabei, aber die Arbeit geht vor. Fast eine Stunde lang hackt er auf der Ehrentribüne viele, viele Wörter in seinen Laptop. Erst als Wolfgang Schäuble das Ergebnis der Kanzlerwahl bekannt gibt, klappt er ihm zu.
Mit Ja haben gestimmt 364, mit Nein haben gestimmt 315, Enthaltungen 9. Frau Dr. Angela Merkel hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erhalten.
Angela Merkel verzieht keine Miene, klimpert bei der Zahl 364 einmal mit den Augen und nickt. Die Unionsfraktion kapiert sofort, was nun zu tun ist. Überbrückungsapplaus. Noch während Angela Merkel dutzende Hände schüttelt und viele schöne Blumensträuße bekommt, geht das Rätselraten los. Wer war das? Wer hat der Kanzlerin hier so ein schlechtes Ergebnis beschert? SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles wird fast sauer, als man das den Sozialdemokraten in die Schuhe schieben will.
Nee, überhaupt nicht. Entschuldigung, so eine Unterstellung weise ich ausdrücklich zurück.
Dann muss wohl Angela Merkel darüber nachdenken, wer in der Unionsfraktion Nein zu ihr gesagt hat. 4 Minuten lang hat sie Zeit. So lange dauert im Regierungsaudi die Fahrt vom Reichstag zum Schloss Bellevue. Um 11:01 kommt sie mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den großen Saal des Schlosses.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin.
Nächster Tagesordnungspunkt, der Eid. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hält ihr die Urschrift des deutschen Grundgesetzes vor. Merkel hebt die rechte Hand und liest.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Wolfgang Schäuble gratuliert als Erster. Die Unionsfraktion, SPD und Grüne klatschen, AfD und Linke nicht. Sie bleiben sitzen. Aber Merkel muss schon wieder los. Zweiter Termin des Tages beim Bundespräsidenten. Diesmal aber hat sie all ihre künftigen Minister mitgebracht. Nacheinander bekommen sie ihre Urkunden. Die dienstälteste Ministerin Ursula von der Leyen lächelt immer noch wie beim ersten Mal. Der Jüngste im Kabinett, Jens Spahn, wirkt dagegen, als würde er zum vierten Mal so eine Urkunde bekommen. Beim Gruppenfoto will sich Julia Klöckner neben die Bundeskanzlerin drängen, die aber zieht Heiko Maas an ihre Seite. Klöckner muss 3 Häuschen weiter. Und dann zurück in den Bundestag. Auch die Minister leisten noch den Amtseid. Fast alle mit dem Zusatz, so wahr mir Gott helfe. Olaf Scholz, Katharina Barley und Svenja Schulze verzichten darauf. Die Ministerinnen im blauen Kleid nicht. Julia Klöckner und Franziska Giffey haben sich auf der Regierungsbank gleich nebeneinander gesetzt.
Anita Fünfinger berichtete. Die vierte Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin kommentiert Anja Günther.
Diese Kanzlerinnenwahl, ihre vierte, war auch für Angela Merkel keine reine Routine, weil die Umstände andere waren als bei den 3 Malen zuvor. Eine kräftezehrende, zähe Regierungsbildung liegt hinter Merkel und eine schwierige Regierungsarbeit in der Großen Koalition vor ihr. Auch wenn die Kanzlerin das GroKo-Gefühl kennt, die Herausforderungen, national wie international, sind enorm und vielfach neu und mit Erfahrung allein nicht zu meistern. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat völlig zu Recht noch einmal darauf hingewiesen, ein schlichter Neuaufguss des Alten wird nicht genügen. Schon gar nicht jenen Wählern, die in den vergangenen Monaten das Vertrauen in die Politik verloren haben. Kein Neuaufguss des Alten, das gilt für die Zusammenarbeit von Union und SPD, das gilt aber auch für die Art des Regierens einer Angela Merkel. Abwarten, moderieren und am Ende mit der Mehrheitsmeinung gehen, das wird in dieser großen Koalition nicht besonders gut funktionieren. Mit einer SPD, die ums Überleben kämpft und ihr Profil schärfen muss und genau deshalb in der neuen Bundesregierung konfliktfreudiger auftreten wird als zuletzt. Mit einer CSU, die über eine konservative Revolution nachdenkt und neben der Arbeit im Bund auch die absolute Mehrheit in Bayern im Blick hat. Da ist Merkels eigene Partei, die CDU, in der zuletzt einige laut zweifelten, ob Merkel als Kanzlerin noch eine volle 4-jährige Amtszeit durchhält. Eine CDU, die mit einem neuen Grundsatzprogramm Kurs und Profil schärfen will. Und schließlich ist da noch die Opposition im Bundestag. Die ist mit 4 Fraktionen, AfD, FDP, Grünen und Linken, heterogener, stärker und diskussionsfreudiger denn je. Und auch ein Stück unberechenbarer. Diese 4. Amtszeit wird also in vielerlei Hinsicht nicht leicht für Angela Merkel. Will die Kanzlerin nicht Gefahr laufen, dass es eine lähmende Amtszeit wird und dass die Debatte über ihre mögliche Nachfolge schnell wieder hochkocht, müsste sie auch mal das tun, was ihr weder liegt noch besonders schmeckt. Früh Position beziehen, auch unbequeme Entscheidungen treffen, basta sagen, wenn bei CDU, CSU und SPD alle durcheinander reden und jeder etwas anderes will. Mehr Mut zum Risiko möchte man Merkel also zurufen. Ein bisschen mutig war die Kanzlerin ja zuletzt bei ihrer CDU-Kabinettsliste beispielsweise. Mit Jens Spahn holte sie einen Politiker ins Regierungsteam, der zu ihren Kritikern zählt, es ihr nicht leicht machen wird, mit seinem konservativen Kurs und mit seiner Art, öffentlich Tacheles zu reden. Gut 12 Jahre ist Merkel nun schon Kanzlerin. Sie stand bisher vor allem für Stabilität, Verlässlichkeit, Geduld, sachlich kluge Analyse. Deutschland ist damit viele Jahre lang gut gefahren, gerade in Zeiten der Wirtschafts- und der Eurokrise. Was Merkel vor allem zuletzt aber so gar nicht auszeichnete, waren Aufbruchstimmung, neue Impulse, das Überraschende. Jetzt gilt es, jetzt zählt der Wille zur Veränderung, der Wille, tatsächlich aufs Tempo zu drücken und mindestens das schnell umzusetzen, was im Koalitionsvertrag steht. Das wäre schon mal ein ganz guter Anfang einer sich langsam dem Ende nähernden Merkel-Ära.
Anja Günther kommentierte. Die Ermordung eines russischen Ex-Spions und seiner Tochter vor 10 Tagen in London hat nun gewaltige diplomatische Konsequenzen. Großbritannien macht Russland für den Giftgasanschlag verantwortlich und wies 23 russische Diplomaten aus. Stefanie Pieper berichtet.
Statement, the Prime Minister.
Entschlossen wirkt die britische Premierministerin, als sie im Unterhaus ans Rednerpult tritt. Theresa May geht auf offenen Konfrontationskurs zu Russland, greift in den Kasten mit den Folterwerkzeugen der Diplomatie. Die erste Strafmaßnahme, nach ihren Worten die schärfste dieser Art seit mehr als 30 Jahren. Großbritannien weist 23 russische Diplomaten aus, die nach Einschätzung britischer Geheimdienste als Spione tätig sind, und gibt ihnen eine Woche Zeit, das Land zu verlassen.
The United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers.
Mays Schlussfolgerung: Der russische Staat steckt hinter dem versuchten Mord an dem früheren Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter. Ihre Erwiderung: Vorerst keine bilateralen Kontakte auf höchster Ebene. Außenminister Sergei Lavrov ist wieder ausgeladen und zur Fußball-WM im Sommer in Russland wird kein britischer Minister und kein Mitglied der königlichen Familie anreisen. Also auch nicht Prinz William als Präsident des englischen Fußballverbandes.
There will be no attendance by ministers or indeed members of the royal family at this summer's World Cup in Russia.
Die Sanktionen zielen nicht zuletzt auf das Umfeld von Präsident Wladimir Putin. Denn viele reiche Russen mit Verbindungen zum Kreml leben in London. Vermögen des russischen Staates in Großbritannien wird notfalls eingefroren. Einreisende Privatleute werden stärker kontrolliert, die Visavergabe verschärft. Die Botschaft der britischen Regierungschefin ist klar: Wer uns Schaden zufügen will, ist hier nicht willkommen. Für diese Menschen und ihr Geld gäbe es keinen Platz, so May.
There is no place for these people or their money in our country.
Moskau streitet weiter jede Verantwortung für den Anschlag auf den Ex-Spion Skripal mit Nervengift ab. Bereits vor Mays Auftritt im Parlament hatte der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, bei einem Treffen im Außenministerium von den Sanktionen erfahren.
Wir betrachten diese Maßnahmen als vollkommen inakzeptabel. Und so wie es diplomatische Praxis ist, wird es darauf eine Antwort der russischen Seite geben.
May dagegen erinnert in ihrer Rede an das Ende der Sowjetunion, an die Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen Russland und dem Westen und adressiert schließlich den amtierenden Staatschef. Es ist tragisch, dass Präsident Putin sich entschieden hat, auf diese Weise zu handeln.
We wanted a better relationship, and it is tragic that President Putin has chosen to act in this way.
Es ist nicht das erste Mal, dass Großbritannien im Alleingang Sanktionen gegen Russland verhängt. Bereits nach dem Mord am Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko in London 2006 ergriff die Regierung ähnliche, wenn auch nicht so umfassende Maßnahmen. May kann auf die breite Unterstützung des Parlaments zählen, wobei Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn vor allem die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen anmahnt, um deren System der Chemiewaffenkontrolle zu stärken.
It is essential that the government works with the United Nations to strengthen its chemical weapons Ukraine's monitoring system.
Den westlichen Partnern, Deutschland, der EU, der NATO und den USA, ist die Regierungschefin dankbar für ihre Solidaritätsbekundung. May hofft auf eine internationale Allianz, um die britischen Sanktionen zu unterfüttern.
Stefanie Pieper berichtete. Ich hatte gerade versehentlich von der Ermordung eines russischen Ex-Spions gesprochen, aber die Opfer des Anschlags sind noch am Leben, das war also ein Fehler. Und Russland, die Regierung in Moskau, weist die Vorwürfe vehement zurück und hat ihrerseits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Hermann Krause berichtet.
Das russische Außenministerium veröffentlichte am Abend eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass man sich in Moskau mit einer Reaktion Zeit lassen will. In dem Schreiben wird das Vorgehen Großbritanniens als eine präzedenzlose, grobe Provokation beschrieben, die einen zwischenstaatlichen Dialog unmöglich mache. London setze auf die Zuspitzung der Beziehungen, die britische Regierung lasse sich zu feindlichen Maßnahmen hinreißen und führe eine antirussische Kampagne. Im Fernsehen äußerte sich dann am Abend die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matwijenko. Niemand in London konnte bisher auf die simple Frage antworten, welchen Grund hat Russland denn eigentlich, vor den Präsidentschaftswahlen, vor der Weltmeisterschaft solche Schritte zu unternehmen. Diese Frage wird übrigens den Briten auch immer öfter von ihren Verbündeten gestellt. Zuvor hatte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf ihrer Facebook-Seite Anschuldigungen gegen Außenminister Sergei Lavrov zurückgewiesen. Dieser war von Premierministerin May als unwürdig bezeichnet worden. Sergei Lavrov sei der Außenminister Russlands und nur dem russischen Volk gegenüber verantwortlich, schrieb Sacharowa. Am Vormittag hatte eben dieser Außenminister noch einmal erklärt, wir haben die Briten offiziell davon in Kenntnis gesetzt, dass wir bereit sind, gemäß dem Vertrag über das Verbot von chemischen Waffen zu antworten. Es ist aber bisher keine Anfrage bei uns eingegangen. Wenn es aber keine Experten gibt, die das britische Außenministerium oder die Downing Street beraten über das Vorgehen, so ist das nicht unser Problem. Sobald eine offizielle Anfrage käme, werde Russland den Verpflichtungen im Rahmen des Vertrages über das Verbot von C-Waffen nachkommen und im Laufe von 10 Tagen eine entsprechende Antwort schicken. Und dann sagte Lavrov das, was in den staatlichen Medien seit Tagen verkündet wird. Russland hat gar keine Motive für diese Tat. Allerdings finden sich auf der anderen Seite genügend Motive, wenn es darum geht, die Kampagne gegen uns fortzusetzen, und zwar in allen Bereichen ohne Ausnahme. Es wird vermutet, dass Russland in absehbarer Zeit bekannt gibt, ebenfalls 23 Diplomaten auszuweisen.
Hermann Krause berichtete. Seit dem Schulmassaker in Florida vor rund einem Monat wachsen in den USA die Proteste gegen die Waffengesetze. Auch heute demonstrierten Schüler in den USA landesweit für mehr Beschränkungen im Waffenrecht. Martin Ganselmeier berichtet.
Um kurz vor 10 Uhr Ortszeit verließen die Schüler und Studierenden ihre Klassenzimmer und Hörsäle. Viele versammelten sich in der Aula, andere im Sportstadion, einige sogar auf öffentlichen Plätzen vor dem Schulgebäude. Die Koordinatoren der Aktion schätzen, dass sich landesweit von Maine bis nach Hawaii mehr als 3000 Schulen und Universitäten beteiligen. Um Punkt 10 Uhr wurde zum Gedenken an die Opfer des Schulmassakers von Parkland in Florida aufgerufen. 17 Minuten, eine Minute für jedes der 17 Opfer. Schulen, die selbst schon von Schusswaffengewalt betroffen waren, gedachten auch dieser Opfer mit weiteren Schweigeminuten. Doch nicht nur um Trauer ging es den Jugendlichen, sondern auch um Aktion. Sie verlangten strengere Waffengesetze von ihren Politikern und denen in Washington. Konkret geht es vor allem um ein Verbot der Sturmgewehre und bessere Sicherheitsüberprüfungen von Waffenkäufern. Mut gibt den Jugendlichen das Engagement der Schüler von Parkland. Dank ihrer Proteste kam es erstmals seit langem zu einer Verschärfung der Waffengesetze in Florida. Damit auch der Druck auf die Bundespolitik wächst, soll es am 24. März einen großen Protestmarsch in die Hauptstadt Washington geben.
Martin Ganselmeier berichtete. Können gentechnisch veränderte Lebensmittel der Gesundheit schaden? Darum ging es heute vor einem Gericht der Europäischen Union. Gentechnikgegner klagten gegen die Zulassung für Lebensmittel und Futter mit bestimmten gentechnisch veränderten Sojabohnen. Erfolgreich. Die Zulassung muss durch die EU-Kommission noch einmal überprüft werden. Alexa Gott-Bersen berichtet.
Das Gericht der Europäischen Union hat die EU-Kommission verurteilt, über die Zulassung für bestimmte Gensojaprodukte neu zu entscheiden. Die Richter gaben damit der deutschen Nichtregierungsorganisation Test Biotech recht. Das Urteil der Luxemburger Richter ist ein Erfolg für die deutschen Gentechnikgegner. Sie haben damit durchgesetzt, dass die Zulassung von 2 gentechnisch veränderten Sojabohnensorten neu geprüft werden muss. Die EU-Kommission hatte die Produkte der Firmen Monsanto und Pioneer vor 3 Jahren freigegeben, obwohl nach Einschätzung der Kläger nicht ausreichend geprüft wurde, welche Auswirkungen die Gensojabohnen auf die Gesundheit von Mensch und Tier und auf die Umwelt haben. Die EU-Kommission muss nun das gesamte Zulassungsverfahren neu in Gang setzen. Eine Garantie, dass die Genehmigung am Ende zurückgezogen wird, ist das Urteil nicht. Das ist auch den Gentechnikgegnern vom Münchner Institut Test Biotech klar, die die Klage vor das EU-Gericht gebracht hatten. Sie setzen aber darauf, dass Gesundheitsrisiken in einem zweiten Verfahren genauer geprüft werden und sehen den Verbraucherschutz gestärkt.
Alexa Gott-Bersen berichtete. Er war ein Genie und das nicht nur auf seinem Gebiet der Astrophysik. Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit machte ihn weltberühmt, weit über die Sphäre der Wissenschaft hinaus. Und seine Krankheit, wegen der er seit Jahrzehnten im Rollstuhl saß. Jens-Peter Marquardt mit einem Nachruf.
Die britische Premierministerin nannte Stephen Hawking einen brillanten und außerordentlichen Geist und einen der größten Wissenschaftler seiner Generation. Sein Mut, seine Beharrlichkeit zusammen mit seiner Brillanz und seinem Humor hätten die Menschen in aller Welt inspiriert, so Theresa May heute im Unterhaus in London.
His courage and persistence with his brilliance and humor inspired people across the world.
Aus Berlin meldete sich der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf Twitter zu Wort. Stephen Hawking sei nicht gestorben, sondern nur in ein Paralleluniversum entflohen. Viele Kollegen Hawkings erinnerten daran, dass er die Sichtweise der theoretischen Physik grundlegend verändert habe. Und einige von ihnen wiesen darauf hin, dass er ausgerechnet am Geburtstag Albert Einsteins gestorben sei. Einstein war Hawkings großes Vorbild und hatte wichtige Grundlagen für seine Theorien geliefert. Das Wunder seines eigenen Lebens war aber, dass Hawking überhaupt 76 Jahre alt werden konnte. Denn bereits als Student im Alter von 21 Jahren war er unheilbar erkrankt. Die Ärzte hatten ihm damals gesagt, dass er nur noch 2 oder 3 Jahre leben werde.
At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years.
Doch es kam anders. Die Ärzte lagen falsch.
The doctors were wrong about that.
Hawking war damals in Oxford und später in Cambridge ein vielversprechender Student der Mathematik und Astronomie, als die Ärzte amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, diagnostizierten. Eine Erkrankung, die nach und nach jeden Muskel lähmt und ihm später auch die Sprache nahm. Lange Zeit steuerte Stephen Hawking seinen Sprachcomputer über Bewegungen der Wangenmuskeln und als auch das nicht mehr ging, über die Bewegungen der Augen. Spektakulär seine Erkenntnisse über die schwarzen Löcher im Weltraum und deren Strahlung, die nach ihm benannt wurde.
The black hole only appears to form.
Das schwarze Loch bildet sich nur scheinbar, es öffnet sich aber am Ende und gibt die Informationen frei, die in ihm verschwunden sind. So können wir uns der Vergangenheit sicher sein und die Zukunft vorhersagen. Hawking hat häufig kritisiert, wie die Menschen mit ihrem Planeten umgehen. Er hatte auch gegen den Austritt seines Landes aus der EU gestimmt und später gesagt, er verstehe zwar viel von Mathematik, aber beim Brexit könne er seinen Landsleuten damit nicht helfen.
I deal with tough mathematical questions every day, but please don't ask me to help with Brexit.
Hawking war aber kein Pessimist. Er war schlagfertig und immer für einen Scherz zu haben. Die Monty-Python-Truppe ließ ihn bei ihrem Comeback mitsamt Rollstuhl in einem schwarzen Loch verschwinden, während sein Sprachcomputer den Galaxy-Song aus dem Sinn des Lebens intonierte.
The sun, you and me, and all the stars that we can see, are moving at a million miles a day. I find humor and a few jokes are a great help in a lecture on the mysteries of the universe.
Humor sei eine große Hilfe bei der Erklärung der Rätsel des Universums, hatte Hawking einmal gesagt.
Jens-Peter Marquardt berichtete. Die Grimmi-Jury hat entschieden, insgesamt 16 Hörfunk- und Fernsehproduktionen und somit 68 Einzelpreisträger werden mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet. Darunter auch WDR- und NDR-Produktionen. Daniel Kur berichtet.
So viele wie noch nie in der Grimme-Preis-Geschichte. 68 Preisträger werden in diesem Jahr den begehrten Fernsehpreis bekommen. Sie alle haben an den 16 Produktionen mitgewirkt, die ausgezeichnet werden. Die Leiterin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, erklärt die diesjährige Preisflut.
Es zeigt einfach, dass die Jurys, die Jurorinnen und Juroren überzeugt waren von den Produktionen und dann eben auch viele Gewerke ausgezeichnet haben, ob der hohen Qualität.
Sehr stark in diesem Jahr wieder die Serien, die Co-Produktion zwischen ARD Degeto, dem WDR und dem Bezahlsender Sky, Babylon Berlin, wird ausgezeichnet. In ihr ermittelt ein Kommissar in Berlin der 1920er Jahre. Mit einem Budget von 38 Millionen Euro die aufwendigste deutsche Serienproduktion bislang. Sky zeigte Babylon Berlin bereits im Herbst. In der ARD läuft die 16-teilige Serie Ende des Jahres. Mit der Mystery-Produktion Dark auf Netflix wird erstmals eine Serie eines Streaming-Dienstes gewürdigt. Über einen Grimme-Preis darf sich auch das NDR-Magazin Panorama freuen, für seine kritische Berichterstattung über den G20-Gipfel vergangenes Jahr in Hamburg. Dem Thema hatte sich das Magazin in mehreren Sendungen immer wieder gewidmet und dabei versucht, möglichst ohne vorgefertigte Meinungen über Politik, Polizei und Demonstranten zu berichten. Redaktionsleiter Volker Steinhoff erklärt, wie sich die Berichterstattung in den Wochen nach G20 entwickelt hat.
Wir hatten ja gar keinen Plan, überhaupt darüber zu berichten, vor dem Wochenende. Aber wir haben in der Berichterstattung nach dem Wochenende den Eindruck gehabt, dass in den sogenannten kritischen, seriösen Medien es schon schnell wieder in Richtung Polizeigewalt ging und Verklärung der Gewalt.
Weil Panorama hier andere Wege ging und differenzierte Sichtweisen suchte, gibt es nun den Grimme-Preis, so die Jury. Ebenfalls im Bereich Information erhalten NDR und SWR einen Preis für die Doku Alles gut, Ankommen in Deutschland, in der zwei Flüchtlingskinder und ihre Familien begleitet werden. Ein Dauerabo auf den Grimme-Preis scheinen Jan Böhmermann und sein Team vom ZDF Neo Magazin Royal zu haben. Zum dritten Mal bekommen sie die Auszeichnung, dieses Mal für ihre Mediensatire Max Giesinger und die deutsche Industriemusik. Dass die Produktionsfirma rund um Jan Böhmermann nun erneut bedacht wurde, erklärt Grimme-Leiterin Frauke Gerlach so.
Es ist ein wirklich ganz kreativer Haufen, so will ich mal sagen. Die machen sehr gute Sachen. Man kann sagen, also spricht für sie, es zeigt einen gewissen Mangel auf der anderen Seite im Bereich der Unterhaltung, dass wir nicht noch mehr haben.
Der 54. Grimme-Preis wird am 13. April traditionell im Theater Marl verliehen.
Und nun zum Sport im Echo des Tages. Zunächst die Tageszusammenfassung von den Paralympischen Winterspielen. Thorsten vom Wege.
Zweimal Silber, viel Pech und ein bisschen Blech. Das war aus deutscher Sicht ein eher durchwachsener Tag in Pyeongchang. Ehre wem Ehre gebührt. Andrea Eskau im Langlaufsprint und Andrea Rotfuß kamen jeweils als Zweite ins Ziel. Tolle Leistungen, die Medaillen sind der verdiente Lohn. Ehrlicherweise muss man aber konstatieren, dass sich die Deutschen etwas mehr erhofft hatten. Nicht zwingend von Noemi Ristau im Super-G der Sehbehinderten. Deren vierter Platz ist aller Ehren wert, aber eben trotzdem leider nur eine Blechmedaille. Auch Rang 5 im Langlaufsprint von Alexander Ehler oder Platz 6 durch Teamküken Anna-Maria Rieder sind klasse, aber die Plätze 5 und 6 für Anna Schaffelhuber und Annalena Forster wie Rieder im Super-G der sitzenden Kategorie unterwegs waren sicher nicht das, was sich die beiden vorgestellt hatten und ließen Seriensiegerin Schaffelhuber und Vortagschampion Forster einigermaßen ratlos und ein wenig verärgert zurück.
Man muss jetzt einfach nach dem Fehler suchen oder was da jetzt bei uns passiert ist, dass es nicht geklappt hat. Ja, weil es eben total unverständlich für uns ist, aber ich würde es jetzt mal nicht ärgern nennen, weil eben also die gewonnen hat, die ist auch so stark gefahren. Das muss man einfach auch sehen dann.
Noch mehr Pech hatten die Männer, die beide stürzten. Für Thomas Nolte ging es glimpflich aus, für Georg Reiter nicht. Er musste ins Krankenhaus transportiert werden. Diagnose Schlüsselbeinbruch. Bei den Paracurlern sind die Chancen auf Semifinale in den letzten 48 Stunden dramatisch gesunken. Nach Niederlage gegen Schweden und Norwegen folgten heute Pleiten gegen Großbritannien und die Schweiz. Nun müssen am Donnerstag gegen Finnland und Kanada Siege her, damit aus der theoretischen Halbfinalchance noch eine praktische wird. Die Curler müssen am Donnerstag übrigens als einzige Deutsche ran. Nordische und Alpine haben frei.
Und im Achtelfinalrückspiel in der Fußball Champions League zwischen dem FC Bayern und Istanbul ist gerade Halbzeit. Der Stand 1:0 für Bayern. Thomas Kattenbeck.
Da können die Fans von Beşiktaş Istanbul noch so heißblütig sein. Der FC Bayern München hat in der ersten Halbzeit alles im Griff. Hier im Stadion von Beşiktaş führt mit 1:0 durch einen Treffer in der 18. Minute, erzielt von Thiago. Vorlage Müller, Flanke an den 5-Meter-Raum heran. Thiago Volley macht das 1:0 für den FC Bayern München. Bitter, dass der Spanier zu Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste, weil er sich schon wieder verletzt hat. James ist für ihn ins Team gekommen. Die Bayern haben hier vor 40.000 heißblütigen Fans von Beşiktaş Istanbul trotzdem soweit alles im Griff.
Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.